Ein neuer Tag, eine neue Folge Cambio. Heute werden wir ins Salar de Uyuni in Bolivien mitgenommen. Und zwar von Nora Belkaus und Fabian Franke. Beide sind freie Journalisten. Sie haben uns ein paar Höreindrücke mitgebracht und berichten uns heute von ihrer Recherchereise aus dem letzten Jahr. Mit dabei ist außerdem Dr. Julia Dinkel, Referentin für Arbeit und Soziales bei uns im ZGV und durch ihre Promotion Expertin für die regionale Entwicklung Lateinamerikas. Das Salar de Uyuni ist eine Salzwüste und verfügt über das größte Lithiumvorkommen weltweit. Warum Lithium ein wichtiger Rohstoff ist und welche Auswirkungen der Handel von Lithium in Bolivien hat, darüber sprechen wir heute. Außerdem geht es um globale Lieferketten und die Verantwortung, die den einzelnen Akteuren zukommt. Mein Name ist Lukas Sparlinger und wo wir jetzt schon in spanischsprachigen Gefilden unterwegs sind, bienvenido a este episodio de Cambio.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio, die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Per Videokonferenz sind mir jetzt zugeschaltet. Nora und Fabian, hallo.
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 Schief gegenüber sitzt mir die Julia. Hallo Julia.
Hallo und hola.
Einige werden sich womöglich fragen, was Lithium mit Transformationsprozessen zu tun hat. Ich denke eine ganze Menge, denn sowohl die Verkehrswende, die Energiewende oder die Digitalisierung in Deutschland ist ohne den Rohstoff Lithium nicht denkbar. Lithium wird für die Produktion von Akkus benötigt, die in Handys, Laptops oder Elektroautos stecken oder für die Speicherung der Energie aus Solarzellen. Schon allein daraus kann man ableiten, dass ein Interesse darin besteht, sich diese Vorkommen zu sichern. Zunächst liegt es aber in der Verantwortung der bolivianischen Regierung, darüber zu entscheiden, wer unter welchen Bedingungen den Rohstoff abbauen darf. Neben dieser Verfahrensfragen und wirtschaftlichen Aspekten spielen aber auch ökologische Gesichtspunkte eine Rolle. Der Abbau von Lithium bedarf viel Wasser und verursacht Schäden an der Landschaft vor Ort. Jetzt aber mal von vorn. Fabian und Nora, während euren Recherchen letztes Jahr habt ihr eine Zeit lang in Bolivien verbracht. Und mich würde interessieren, was der Ausgangspunkt eurer Recherche war. Vielleicht könnt ihr ja einfach mal ein bisschen schildern, wie ihr auf das Thema gestoßen seid und was ja eure Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass eure Recherchen nicht erst in Bolivien begonnen haben.
Ja, also danke vielmals erstmal für diese Einleitung und auch, dass wir jetzt hier heute über diese Recherche sprechen können. Tatsächlich, wie du sagst, unsere Recherche hat schon früher angefangen. Und zwar mit eigentlich dem großen Tamtam, sage ich mal, dass es im Ende Dezember oder Mitte Dezember 2018 gab. Dort war so die feierliche Vertragsunterzeichnung, die unterstützt wurde auch vom Bundeswirtschaftsminister Altmaier in Berlin. Dort ist der Geschäftsführer dort gewesen der Firma ACI Systems, einem Mittelständler aus Baden-Württemberg, die in diesem Bereich schon Expertise aufgebaut hatten, und einer Vertretung aus dem bolivianischen Staat, wo es ein bolivianisches Staatsunternehmen gab, ILB. Und das war eigentlich so die Nachrichten, die wir natürlich damals auch mitbekommen haben, haben das seitdem immer weiter verfolgt. Und dann ist eigentlich in dieser Zeit danach, nachdem dieses Abkommen vereinbart wurde, klar geworden, okay, es gibt eigentlich ziemlich viel Kritik daran. Nicht nur in Deutschland, da ist natürlich von der Opposition, von den Grünen zum Beispiel oder auch von der Linken, sind Bedenken geäußert worden, wegen der ökologischen Risiken, die es vielleicht gab, aber auch wegen wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Aber auch im Land selbst ist eigentlich dann im Laufe des Jahres 2019 immer wieder, haben wir Nachrichten erfahren, dass hier Kritik geäußert wird an diesem Abkommen. Das hat sich dann eigentlich hochgeschaukelt tatsächlich. Und der kurz vor unserer eigentlichen Recherche, das ist vielleicht ganz interessant noch zu erzählen, die wir eigentlich tatsächlich im Herbst 2019 angehen wollten zum Salar de Uyuni nach Bolivien, kam es dann zur Staatskrise in Bolivien. Nämlich kurz nach der Wahl hat er dann das Abkommen annulliert per Dekret, hat also alles rückgängig gemacht, was eigentlich beschlossen wurde, und ist dann ins Exil nach Mexiko geflohen. Das heißt, der Staat bebte tatsächlich unter diesen Ausschreitungen zwischen Morales-Anhängerinnen und Anhängern und Gegnerinnen und Gegnern. Und das war die Ausgangslage, mit der wir im Rücken dann Anfang 2020 tatsächlich nach Bolivien geflogen sind, um zu hören, wie die Bevölkerung vor Ort diese Zeit seit diesem großen Höhepunkt der Vertragsunterzeichnung bis zu eigentlich dem absoluten Tiefpunkt, nämlich dieser Staatskrise und den Protesten danach, erlebt hat.
Sortieren wir nochmal kurz die Ereignisse. Also 2017 wurde die Ausschreibung ausgeschrieben von Evo Morales. Vielleicht an der Stelle kurz meine Frage an die Julia. Ist das üblich, dass solche Lithiumvorkommen international ausgeschrieben werden? Weil ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass es eigentlich im Interesse Boliviens wäre, das selber abzubauen.
Natürlich wäre es im Interesse von Bolivien, den Rohstoff selber abzubauen. Wir in Deutschland bauen unsere Rohstoffe wie Kohle ja auch selbst ab. Aber Bolivien ist ja eines der ärmsten Länder in Südamerika. Oftmals fehlt es hier an der notwendigen technischen Know-how und der Expertise. Und gerade wenn man eben Lithium so umweltschonend wie möglich abbauen möchte, braucht es viel Wissen und Erfahrung. Weil es das eben in Bolivien nur bedingt gibt, vergibt eben Bolivien Lizenzen, anstatt es selbst in die Hand zu nehmen.
Also das Know-how ist da der bringende Punkt. 2018 kam es dann zu diesem Auswahlverfahren. Im Dezember wurde dann ein Joint Venture gebildet zwischen zwei Unternehmen. Einmal ein Staatsunternehmen und zum anderen eben dieses deutsche Unternehmen ACI Systems. Warum bekommt jetzt ein Unternehmen, das mit 25 Millionen Umsatz eigentlich ein relativ kleines Unternehmen ist, wie kam es dazu, dass die genau dann den Zuschlag bekommen haben?
Das hat sich so zugetragen, dass der Geschäftsführer dieses deutschen Unternehmens schon zuvor in Bolivien war, um sich dort über Photovoltaikanlagen schlau zu machen, also beziehungsweise zu Standorten, möglichen Standorten, wo man solche Anlagen bauen könnte. Das war auch eigentlich sein Geschäftsgebiet sozusagen, PV-Anlagen zu bauen. Und im Zuge dessen hatte er dann schon Kontakt hergestellt zu den entsprechenden Ministerien oder diesen besagten Staatsunternehmen. Und so kam es, dass das deutsche Unternehmen quasi auf Einladung der bolivianischen Regierung an dieser Ausschreibung teilgenommen hat. Und weil da eben schon Kontakte bestanden und man irgendwie wechselseitig einen guten Eindruck voneinander hatte, so zumindest hat es der Geschäftsführer Wolfgang Schmutz uns gegenüber beschrieben, kam es dann auch dazu, dass die Ausschreibung dann an ACI Systems ging.
Vielleicht kann ich an der Stelle noch einen interessanten Nebenfakt auch noch hinzufügen, den wir während unserer Recherche dann nämlich gesehen haben. Diese Ausschreibung lief ja ab 2017 und Anfang 2018, also im Frühjahr, im April, hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit Morales persönlich telefoniert. Das ging aus einer Anfrage der Linken hervor im Bundestag. Und nochmal das Interesse bekundet, dass man hier in Deutschland wirklich einen guten Mittelständler hat, der diese Ausschreibung da auch mitmachen könnte. Kurze Zeit später hat Altmaier mit Heiko Maas, dem Bundesaußenminister, nochmal einen Brief hinterhergeschickt, um das auch nochmal zu beteuern. Was, glaube ich, an der Stelle einfach wichtig ist, nochmal zu betonen, es ging dann plötzlich nicht mehr nur um einfach ein rein wirtschaftliches Abkommen. Das Ganze wurde an der Stelle auch ein bisschen politisch. Also hier hat tatsächlich die Bundesregierung versucht, ein bisschen das Interesse nochmal zu unterstreichen.
Julia, wie lässt sich jetzt diese Verzahnung von wirtschaftlichen und politischen Interessen erklären? Ist das normal? Wie eng ist diese Verzahnung? Und ist es auch üblich, dass Konzerne da gemeinsam mit Regierungen im Ausland auch auftreten?
Naja, Wirtschaftspolitik ist ja ein zentrales Feld von politischer Auseinandersetzung. Und Unternehmen hängen ja zum einen immer von politischen Entscheidungen in Wirtschaftsfragen ab. Gerade bei globalen Lieferketten wird es ja auch deutlich, wie hoch sind Zölle, welche nicht-tarifären Handelshemmnisse gibt es. Das sind politische Entscheidungen, die Wirtschaft direkt betreffen. Du hast ja auch gefragt, ob es eben üblich ist, wie es ja gerade der Fabian eben beschrieben hat, dass eine Regierung so direkt Einfluss nimmt und ein Unternehmen unterstützt. Ja, das kann man sagen, das ist durchaus üblich. Es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel dieses System der Außenwirtschaftsförderung. Hier arbeiten Unternehmen, Außenhandelskammern, Auslandsvertretungen und andere eng zusammen. Und gerade wenn es um einen so wichtigen Bereich wie Rohstoffsicherung im Ausland geht, ist es wirklich üblich, dass Staat und Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist nicht nur in Deutschland so. Es gibt andere Staaten, die intervenieren noch deutlich mehr als Deutschland. Und viele von uns haben ja auch schon oft Bilder in den Nachrichten gesehen, wo Kanzlerin oder Kanzler bei Auslandsbesuchen von WirtschaftsvertreterInnen begleitet werden und im Rahmen dieses Besuchs dann auch immer Verträge abgeschlossen werden.
Jetzt ist es ja eine internationale Ausschreibung und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab es große Unternehmen auch aus anderen Ländern, also USA, glaube ich, Kanada, China, glaube ich noch. Genau, es wird genickt. Jetzt stand in eurem Artikel, dass der ausschlaggebende Grund, so hat es zumindest Wolfgang Schmutz gesagt, dass es die Umweltfreundlichkeit der Technologie gewesen sei. Ist das wirklich so der Fall oder was habt ihr da noch vor Ort entdecken können?
Der Wolfgang Schmutz hat das natürlich uns gegenüber auch sehr beworben, also dieser ganzheitliche Ansatz, diese super Technologie, die sie dort entwickelt haben, zusammen mit anderen Ingenieuren, die auf dem Fachgebiet eben Experten und Expertinnen sind, ja, mit dem Hintergrund, dass die Technologie im Gegensatz zu anderen Abbautechniken sozusagen wasserpositiv ist tatsächlich. Also das ist ein großer Kritikpunkt, dass durch den Abbau von Lithium Süßwasserquellen verunreinigt werden, der Grundwasserspiegel sinkt, es zu anderweitiger Verschmutzung kommt durch Chemikalien, die beim Abbau verwendet werden, Müll nicht richtig beseitigt wird, all diese Dinge. Und er ja hat, ja, was diese das Wasserproblem sozusagen betrifft, eben dafür geworben, dass sie mit ihrer Technologie am Ende ein wasserpositives Ergebnis erzielen.
Bolivien gilt als eines der ärmsten Länder in Südamerika und ist aber reich an Rohstoff, insbesondere dieses Lithium, worüber wir auch gerade diskutieren. Was war euer Eindruck? Ist man sich innerhalb des Landes darüber bewusst?
Tatsächlich schon. Also diese Zahl 21 Millionen Tonnen, das ist die letzte Schätzung aus den USA von einem Institut dort, am Geo-Institut, die ist in Bolivien auf jeden Fall sehr bekannt und vor allem auch dieser wirtschaftliche Schatz, auf dem man da sitzt. Morales hat ja eigentlich während seiner gesamten Amtszeit auch versucht, mehr und mehr diese Ressourcen auch als, ich sage mal, als Geschenk des Planeten an dieses Land zu sehen und auch zu versuchen, in bestimmten Weisen diese Schätze auch zu fördern, sage ich mal, die Armutsbekämpfung steht letztlich dahinter. Vor dieser Kulisse spielt auf jeden Fall auch Lithium. Also das ist den Menschen sehr bekannt, dass es dort ein wirtschaftliches Interesse auf der ganzen Welt gibt und dass man schnellstmöglich vielleicht anfangen sollte, da auch wirtschaftlichen Profit draus zu ziehen.
Also das kann man auch ganz stark daran ablesen, wie groß die Proteste dann waren. Als der Deal quasi besiegelt war, kam es ja dann wenige Wochen vor den Wahlen zu heftigen Auseinandersetzungen im Bundesland Potosí, also dort, wo das Lithium auch abgebaut werden soll. Uyuni ist quasi ein Distrikt innerhalb dieses Bundeslandes. Und diese Proteste gingen vor allen Dingen vom Bürgerkomitee Potosí aus. Das Bürgerkomitee im Juni hat sich diesen Protesten auch angeschlossen, sich später aber wiederum davon distanziert. Also auf lokalpolitischer Ebene kam es da dann auch zu Verwerfungen. Aber nichtsdestotrotz war eben diese Protestbewegung recht groß und stark. Also es wurden Straßen blockiert, Zufahrten, LKWs konnten ihre Güter und Waren nicht mehr in die Städte transportieren. Solche Dinge haben dort stattgefunden. Und man muss dazu sagen, dass Potosí eine sehr lange Tradition hat. Also es gibt dort eine sehr bekannte Silbermine, schon seitdem die Spanier dort eingefallen sind und sich bereichert haben. Auch eine sehr blutige Geschichte. Und das hat sich letztendlich auch so weiter hingezogen, bis Evo Morales an die Macht kam und quasi ein bisschen das Versprechen gegeben hat, dass es jetzt eine Wende geben würde, dass dem Neokolonialismus jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht werden würde, dass es nicht mehr zur Ausbeutung kommen würde, dass Pachamama, also die Mutter Erde, im Vordergrund steht und das Buen Vivir, also das gute Leben. Und letztendlich wurde ihm dann, glaube ich, so im Laufe der Zeit vorgeworfen, dass er sich an dieses Versprechen eigentlich nicht hält, sondern eben die Ressourcen letztendlich dann doch wieder verkaufen will, das Land verkaufen will.
Was mich jetzt noch interessiert, weil inwiefern sind jetzt sozusagen diese Staatskrisenelemente, die hier begonnen haben, auch durch den Vorwurf des Wahlbetruges im Jahre 2019 war es, im November, inwiefern stehen die im Vordergrund dieser Proteste? Im Gegensatz dazu, inwiefern stehen diese Vorkommnisse im Salar im Vordergrund dieser Proteste?
Ja, das ist die schwerste Frage, würde ich sagen. Eine Gemengelage tatsächlich, die bis heute, glaube ich, noch nicht ganz klar ist. Also wir würden das, glaube ich, jetzt spreche ich für uns beide auch ungern abschließend irgendwie bewerten oder da ganz klare Mechanismen benennen. Klar ist, glaube ich, dass diese Proteste in Potosí und in Uyuni wo die Menschen erkannt haben, dass im Lithium ein Schatz steckt, man ihn fördern will, aber eben unter positiven Bedingungen für die lokale Bevölkerung, dass die zeitgleich mit dem Wahlkampf eben auf nationaler Ebene stattgefunden haben, sich teilweise auch hochgeschaukelt haben und es dort dann eben ja zu großen massiven Unruhen im ganzen Land geführt hat. Ob jetzt, also es gibt ja die eine Seite, die eben sehr starke Indizien dafür sieht, dass es ein Putsch war, der stattgefunden hat. Andere Seite bezweifelt das wiederum. Ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, dass dieses Lithium-Thema in dieser ganzen Zeit vor der Wahl tatsächlich eine sehr große und auch eine emotionale Rolle gespielt hat. Wolfgang Schmutz zum Beispiel hingegen sagt eher, dass dieses Thema Lithium eigentlich so ein bisschen in die Mühlen des lokalen Wahlkampfes dann gekommen ist. Also das ist seine Erklärung. Ich glaube, mehr können wir an dieser Stelle irgendwie auch nicht sagen. Das ist so ein bisschen so die verschiedenen Perspektiven, die wir erlebt haben und mitbekommen haben. Aber bis heute finden ja tatsächlich noch Untersuchungen statt, was genau in diesen Tagen eigentlich passiert ist, vor allem dann mit der Flucht ins Exil auch.
Okay, vielleicht hören wir uns einfach mal auch ein paar Stimmen an, die ihr uns mitgebracht habt von vor Ort. Zum einen von Pablo Scholon, der Leiter einer Stiftung ist, die den gleichen Namen trägt. Ja, wir hören einfach mal rein.
Sisa no es una empresa líder en producción.
ACI Systems Alemania ist keine führende Firma in der Produktion von Lithiumbatterien in Deutschland. Genauso wenig in der Produktion von Lithiumhydroxid. Es ist eine relativ unbekannte und kleine Firma ohne großes Kapital. Auf der anderen Seite ist das Salar das größte Lithiumvorkommen weltweit und der Vertrag ist auf 70 Jahre angelegt. Vielleicht könnt ihr erstmal doch nochmal erläutern, wer dieser Scholon auch ist, was der so macht, was diese Stiftung macht und diesen Ton einfach nochmal ein bisschen einordnen.
Also Pablo Scholon ist der Sohn eines sehr bekannten Künstlers aus Bolivien, der national bekannt ist. Es gibt ein Museum mit den Werken seines Vaters und eben diese Stiftung, die sich aber auch politisch engagiert und zum Beispiel Reports schreibt und veröffentlicht zu verschiedenen wirtschaftlichen und sozialpolitischen Themen in Bolivien. Und die Stiftung hat sich eben auch stark mit dem Thema Lithium auseinandergesetzt und dazu ein paar Publikationen veröffentlicht, mit Grafiken auch so aufbereitet, dass das auch Menschen verstehen, die das Thema vielleicht nicht studiert haben oder so.
Ja, was er ja da auch anspricht, ist auch nochmal diese Kritik, also diese Frage, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, so wir haben es auf der einen Seite mit dem größten Lithiumvorkommen der Welt zu tun und auf der anderen Seite gibt es eben dieses ACI Systems, das relativ einen geringen Umsatz hat. Die Frage, die sich da auch anschließt, ist das eine Mehrheitsmeinung?
Ich würde ganz kurz davor noch einhaken, weil du sagst, er kritisierte das mit dieser Vertragslaufzeit von 70 Jahren. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den Scholon stark kritisiert hat, und zwar wären laut des Vertrags 30.000 Tonnen Lithium abgebaut worden und nur 5.200 Tonnen von diesem Lithium wären dann im Land geblieben, um dort weiterverarbeitet zu werden. Und Scholon sagt, dass aber gerade mit der Weiterverarbeitung des Lithiums zu Lithium-Ionen-Batterien letztendlich das große Geld gemacht wird und dass das natürlich, quasi sagen, das bestätigt, dass letztendlich Deutschland damit den großen Deal gemacht hätte und Bolivien vergleichsweise schlecht damit wegkommt. Noch ein anderer Kritikpunkt war, dass laut des Vertrags 3% des Bruttoproduktionswertes an die Region gegangen wäre, was aus Sicht von Scholon und auch der regionalen Bevölkerung viel zu wenig ist. Also die sagen, das wird hier abgebaut, wir haben hier die Schäden, wir müssen damit irgendwie leben. Das heißt, wir fordern um die 10-15% Anteil habe von diesen Gewinnen. Und das hattest du noch gefragt, ob das die Mehrheit ist, die...
Ja, oder allgemein, wie so die Bevölkerung diese Themen auch sieht oder ob das jetzt so eine Meinung ist, ein politischer Akteur.
Tatsächlich ist die Kritik von Scholon eine, die wir sehr häufig gehört haben, weil sie genau diesen Punkt anspricht, über den wir vorhin gesprochen haben. Ja, wir wollen diesen Schatz heben, aber wir wollen auch was davon haben. Und da gibt es gibt es eigentlich zwei Konfliktlinien. Die eine Konfliktlinie findet innerhalb des Landes statt, dass die Leute vor Ort, die Menschen, die dort leben, die natürlich auch mit den ökologischen Risiken zu kämpfen hätten, sagen, warum fließt so viel Geld in die Bundeshauptstadt zum Beispiel ab oder in die Landeshauptstadt nach Potosí? Das ist eigentlich die eine Konfliktlinie, und die andere ist dann auf internationaler Ebene. Warum sollen wir überhaupt so viel von der Wertschöpfungskette überhaupt aus Bolivien abgeben? Warum soll so viel nach Europa? Warum können wir nicht den Großteil der Gewinnwertschöpfung eigentlich hier im Land lassen? Und diese beiden Konfliktlinien, auf die sind wir ziemlich häufig gestoßen. Natürlich anders in La Paz, wo die Menschen eher sagen, ja gut, vielleicht ist es wichtiger, dass man es jetzt überhaupt mal fördert, anstatt dass jetzt so viel in der Region Uyuni bleibt. Aber das sehen natürlich dann eher diejenigen so, die vielleicht nicht direkt vor Ort sind. Also vor Ort war tatsächlich diese Meinung an, die wir sehr häufig gehört haben, diese Vertragsmodalitäten eben, wo es wirklich ins Detail geht.
Also interessanterweise ging es auch vordergründig um diese wirtschaftlichen Aspekte als um ökologische Aspekte. Wir hätten gedacht, oder das ja, dass uns das noch mehr begegnen würde, dass Leute auch tatsächlich Angst davor haben, welche Konsequenzen das eben für ihre Wasserstellen hat, für die Bewässerung der Felder, für den Grundwasserspiegel, all diese ökologischen Bedenken. Aber die haben in der Bevölkerung wenig bis gar keine Rolle gespielt. Auch in der großen Bürgerversammlung, in der wir waren, war das überhaupt kein Thema.
Okay, das ist eine gute Überleitung, weil das wäre genau der Aspekt gewesen, den ich als nächstes angesprochen hätte. Und da habt ihr auch mit Agavito Cabrera gesprochen, der Agraringenieur ist. Da hören wir doch auch einfach mal rein, was er sozusagen zu den ökologischen Aspekten zu sagen hat.
Bueno, hasta ahorita no hemos podido todavía percibir.
Zum heutigen Zeitpunkt können wir die Schäden schwer abschätzen. Aber mit der Zeit wird es uns sicherlich in Mitleidenschaft ziehen. Insbesondere der Grund in der Umgebung. Und nicht nur das, auch die Umwelt. Wir hatten beispielsweise eine Reihe von Tieren, wie den Andenflamingo, die in der Gegend herumgeflogen sind. Das ist schon jetzt ein Stück weit verloren gegangen. Aber ich verstehe euch jetzt richtig, dass das sozusagen wirklich ein Kritiker, aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie das große Thema gewesen wäre vor Ort.
Genau, also auch zum Hintergrund, um das räumlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu verorten. Wir stehen also gerade mit dem Agavito Cabrera direkt auf einem Quinoa-Feld am Rand des Salar de Uyuni, am Rand der Salzfläche. Und dieses Dorf Colchacá, in dem er arbeitet, ist wirklich ganz direkt nah dran. Also es sind eigentlich die wirklich eigentlich am nächsten dran sind an dieser geplanten großen Lithiumanlage. Das heißt, er hat natürlich Befürchtungen, dass es hier wirklich zu ökologischen Risiken auch kommt und fordert deswegen, dass zum Beispiel mehr Geld in der Region bleibt, um diese Risiken möglicherweise kompensieren zu können. Ein bisschen anders sah es dann schon in Uyuni aus, wo die Menschen schon ein bisschen weiter weg sind, wo es dann vielleicht weniger um die ökologischen Risiken für die Quinoa-Felder, die dort sind, geht, oder auch die Herden von Alpaka, sondern eher um die wirtschaftlichen Aspekte. Was nicht heißen soll, dass es diese ökologischen Risiken nicht gibt und dass man die in Betracht ziehen muss. Das ist, glaube ich, auch uns wichtig zu betonen.
Ihr habt noch einen weiteren, jetzt sind wir gerade beim Töne hören, noch einen weiteren Ton mitgebracht von Luis Machaca, und ihr habt vorhin auch schon angesprochen, ihr wart da auf einer großen Versammlung einer Bürgerbewegung, und der ist der Sprecher dieser Bürgerbewegung. Und genau, hören wir auch da mal kurz rein. Sie sollten hier vor Ort sein, jetzt, wo wir Geschäftspartner sind. Wir möchten uns mit der Unternehmensleitung unterhalten. Schau, wir treffen uns hier mit den Menschen. ACI Systems Alemania investiert so viel Geld in unser Land, aber es kam nicht dazu, dass sie vor Ort ihre Technologie und ihre Pläne erklärt haben. Was da jetzt meine Frage wäre, ihr habt ja auch mit dem Wolfgang Schmutz gesprochen. Wie hat der auf diese Kritik reagiert?
Wolfgang Schmutz hat behauptet, dass unter Evo Morales das quasi nicht möglich war, dass sie dort vor Ort sind und die Bevölkerung informieren über den Stand der Dinge und die Entwicklungen und was die genauen Details der Verträge sind etc. Er hat dann gesagt, als klar war, dass der Deal unter Evo Morales sozusagen erstmal gekippt war, dass sie sich das auf jeden Fall vornehmen für die Zukunft sozusagen und auch schon daran arbeiten, eine Kampagne aufzusetzen, die die lokale Bevölkerung informiert.
Und das haben wir ja auch im Artikel versucht hervorzuheben. Der Geschäftsführer Wolfgang Schmutz ist sehr aktiv. Er ist Unternehmer, das sagt er von sich. Er krempelt gerne die Ärmel hoch und macht gerne was. Und das war jetzt so meine Empfindung in dem Interview oder in den zwei langen Interviews, die wir mit ihm geführt haben, auch ab und zu tatsächlich so ein Gefühl der Reflexion herausgehört, dass er dachte, okay, vielleicht waren wir doch ein bisschen zu voreilig, haben so ein bisschen gedacht, wir können das auch auf der höheren Ebene durchverhandeln. Und das ist das, was er im Interview zumindest dann gesagt hat, dass sich, wie Nora sagt, das eben ändern sollte. Also dass sie vielleicht hier tatsächlich versuchen, mehr mit den lokalen, zum Beispiel mit den Gemeinschaften, die vor Ort aufgeteilt sind, sowohl mit den Bürgerkomitees als auch mit vielleicht denjenigen, die dort so ein bisschen das Sagen oder die Kontakte haben, und dass er mit denen mehr sprechen will. Also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es hat vielleicht auch einen Lernprozess gegeben, ja, dass man das in Zukunft irgendwie ein bisschen anders angehen muss.
Jetzt ist ja seitdem wirklich auch ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Also die Annulation war im November 2019, ihr wart im Frühjahr 2020 da. In der Zwischenzeit gab es eine Interimspräsidentin, inzwischen gibt es einen neuen Präsidenten, Luis Arce. Ist seitdem nochmal an diese Lithiumvorkommen sich herangetreten worden? Also was ist seitdem irgendwie passiert? Habt ihr da aktuellere Informationen?
Ja, aktuellste tatsächlich. Vorhin nochmal mit der Pressesprecherin telefoniert, damit wir auch hier nochmal einen Einblick geben können.
Pressesprecherin von wem?
Pressesprecherin von ACI Systems, die nochmal bestätigt hat, also es gab Ende Januar ein Interview, das war mit der neuen Rottweiler Zeitung, und dort hat der Geschäftsführer von ACI Systems, Wolfgang Schmutz, gesagt, dass sie von der bolivianischen Regierung zu Gesprächen eingeladen wurden, also dass ACISA, diese Unterfirma, die extra für dieses Joint Venture gegründet wurde, zu Gesprächen eingeladen wurde, das heißt, die neue Regierung signalisiert offenbar Offenheit, diesen Vertrag auch vielleicht neu zu verhandeln oder nochmal neu darüber zu sprechen und es eben nicht bei dieser Annulation zu belassen. Ja, also man will das jetzt Ganze wieder angehen. Das ist so der Einblick, den ich habe.
Ja, und das hat uns auch eine Informantin bestätigt aus Uyuni, mit der wir jetzt auch nochmal Kontakt aufgenommen haben. Sie hat erzählt, dass darüber jetzt auch schon Gerüchte kursieren, sozusagen über diese Aufnahme der Verhandlungen. Soll auch demnächst wieder Versammlungen geben, also auf BürgerInnenseite. In Yipi selbst, also auf der Planta, auf der Abbauanlage, ist wohl relativ wenig passiert im letzten Jahr. Da war wohl zwischenzeitlich nur der Pförtner vor Ort, erzählt man sich dort. Und sie hat erzählt, dass die Menschen dort vor allen Dingen im letzten Jahr sehr viel mit der Pandemie zu tun hatten. Also die Region ist sehr vom Tourismus abhängig. Das Auswärtige Amt listet Bolivien als Hochinzidenzgebiet. Also die Menschen haben sich dort wohl sehr stark verschuldet, weil ihre Einnahmen so eingebrochen sind. Und dieses Lithium-Thema war wohl sehr in den Hintergrund geraten. Luis Machaca hat auf seiner Facebook-Seite auch das letzte Mal im Juni 2020 etwas gepostet. Da hatte er das Energieministerium nochmal aufgefordert, offenzulegen, inwieweit sie gerade verhandeln oder nicht verhandeln. Dann hat er dann auch das Antwortschreiben veröffentlicht, in dem stand, dass keine Verhandlungen stattfinden. Hat dann in einem Video allerdings kritisiert, dass das zu wenig Information sei. Und jetzt wird man sehen, wie in den nächsten Wochen der Informationsfluss gestaltet wird zwischen Regierung und Bevölkerung.
Also das Ganze liegt jetzt auf Eis, also weil die andere Alternative wäre ja wahrscheinlich, das einfach nochmal neu auszuschreiben.
Gute Frage. Müsste wahrscheinlich so sein, außer man findet tatsächlich im eigenen Land, also würde eine nationale Ausschreibung nur machen und im eigenen Land Expertisen finden. Ja.
Und ich glaube, dass es nicht so einfach ist, aus diesem Vertrag rauszukommen. Also der ist zwar einseitig annulliert worden, aber es hieß auch, dass man das nicht so einfach machen kann, sozusagen. Also dass das sonst, wie genau das dann juristisch ausgefochten wird, auf welcher Ebene, war völlig unklar. Das wusste auch Wolfgang Schmutz nicht genau. Aber ich denke, dass das auch nicht im Interesse des bolivianischen Staatsunternehmens ist oder der bolivianischen Regierung, die ja jetzt auch wieder massregiert ist, also der gleichen Partei, zu der auch Evo Morales gehörte, dass diesen Deal jetzt nochmal neu auszuverhandeln oder, also neu zu verhandeln schon, aber nochmal eine neue Ausschreibung zu starten. Ich glaube, das ist eigentlich nicht in ihrem Interesse.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Was wir ja anhand dieser Geschichte ganz gut gesehen haben, ist, dass es global starke Abhängigkeitsverhältnisse, Interdependenzen zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden gibt. Julia, Warum halten sich diese Abhängigkeitsverhältnisse so beharrlich und wie lassen sich diese Strukturen auch auflösen?
Ja, das ist ja so ein bisschen wie beim Wettlauf mit dem Hase und dem Igel. Die Länder des Nordens haben, nicht zuletzt auch aufgrund der kolonialen Vergangenheit, einen Vorsprung und Vorteile gegenüber den Ländern des globalen Südens und spielen diese Vorteile natürlich auch aus. Die kolonialen und Strukturen und Handelswege, das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen, die waren über Jahrhunderte darauf ausgerichtet, dass die ehemaligen Kolonien nur zuliefern und klein gehalten werden. Und das Beispiel der Region Potosí, die Nora hat es ja auch gerade eben schon erwähnt, in Bolivien zeigt das eben auch ganz gut. Vor Lithium wurde dort eben seit spanischen Koloniezeiten Silber und Gold abgebaut, das eben einfach exportiert worden ist und nicht weiterverarbeitet wurde. Und eine Veränderung von solchen Verhältnissen, das braucht einfach Zeit und auch eine Veränderung im Bewusstsein in den Ländern des Nordens. Immerhin profitiert der Norden ja auch von solchen Strukturen. Und das zentrale Anliegen muss eben sein, dass der internationale Handel generell gerechter wird. Denn wie auch schon, es gibt da so einen schönen Ausspruch vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan, der ja auch gesagt hat, wenn es uns nicht gelingt, dass alle von der Globalisierung profitieren, dann wird am Ende niemand von ihr profitieren.
Ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit in globalen Lieferketten wird gerade ja sowohl in Berlin als auch in Brüssel diskutiert, das Lieferkettengesetz. Julia, du unterstützt im Rahmen deiner Arbeit hier im Zentrum im Auftrag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die Initiative Lieferkettengesetz. Was ist das Ziel des Lieferkettengesetzes und warum kann so eine Gesetzgebung auch diese Problematik vielleicht auch auflösen?
Also es geht bei einem Lieferkettengesetz ganz einfach darum, dass deutsche Unternehmen in ihren globalen Lieferketten Menschenrechte achten und auch Umweltzerstörungen vermeiden. Hintergrund ist, dass bereits 2011 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet hat. Ziel dieser Leitprinzipien ist es, die Globalisierung, die ja bis zu der Finanzkrise 2009, 2010 immer weiter zunahm, auch sozial gestaltet wird. Mit einem Lieferkettengesetz könnte Deutschland eben die UN-Leitprinzipien umsetzen. Ein Beispiel hierzu ist zum Beispiel, einige werden sich noch an die Brandkatastrophen in den Textilfabriken in Pakistan oder Bangladesch vor ein paar Jahren erinnern. Hier ist dann zum Beispiel beim Lieferkettengesetz die Frage, hätten deutsche Textilunternehmen, die dort produzieren lassen, mehr auf die Einhaltung von Arbeitsschutz vor Ort achten müssen und Einfluss nehmen können? Denn wir dürfen ja auch immer nicht aus den Augen verlieren, am Anfang einer jeden Lieferkette stehen Menschen wie wir. Und genauso wie es eben Standards für die Qualität eines Produktes gibt, so sollte es auch Standards für die Produktion geben. Leider kommen eben in Deutschland aktuell nicht alle Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht für Mensch und Umwelt nach. Und daher ist eben so ein Gesetz notwendig. Ja, also wenn also deutsche Unternehmen jetzt zum Beispiel auch in Bolivien Lithium abbauen, exportieren und wir dann letzten Endes dank der Batterien mit Lithium E-Auto fahren können, dann müssen deutsche Unternehmen auch den Anfang der Lieferkette mit im Blick haben und analysieren, ob es eben ein Risiko für Mensch und Umwelt beim Lithiumabbau in Bolivien gibt.
Wo liegen die Grenzen einer solchen Gesetzgebung? Also ich habe mitbekommen, die maßgebliche Kritik daran ist ja von Seiten der Wirtschaft, dass die Verpflichtung, höhere Standards anzulegen, die Unternehmen zu stark belasten würde und am Ende womöglich auch dazu führen könnte, dass die Preise steigen.
Also wenn ein niedriger, wettbewerbsfähiger Preis für uns im Norden dadurch zustande kommt, dass Menschen an anderen Orten der Welt leiden und die Umwelt zerstört wird, dann stimmt einfach ganz grundsätzlich etwas nicht. Es kann ja nicht sein, dass wir hier auf der Nordhalbkugel davon profitieren, dass Mensch und Umwelt zum Beispiel in Bolivien ausgebeutet werden. Es wird ja auch kontrolliert, ob das Produkt, zum Beispiel Lithium, den Standards für eine Weiterverarbeitung genügt. Tut es das nicht, dann unternimmt das Unternehmen ja auch was. Und Gleiches sollte eben auch für die Bedingungen der Produktion gelten. Wenn ich also als Unternehmen in einer Risikoanalyse feststelle, dass bei der Produktion Menschenrechte verletzt werden oder die Umwelt zu stark belastet wird, dann kann ich zumindest versuchen, dies zu ändern. Und klar ist aber auch, dass Unternehmen, die in Staaten tätig sind, in denen Menschenrechte und Umwelt von staatlicher Seite aus nicht so geschützt werden wie hier in Deutschland, diese Funktion nicht übernehmen können und auch nicht für Versäumnisse dieser Staaten haftbar gemacht werden sollten. Unternehmen können aber sehr wohl ihren Einfluss, den sie haben, geltend machen.
Vielleicht jetzt nochmal eine Frage an Fabian und Nora. Wenn wir jetzt hier über Lieferkettengesetze diskutieren und man denkt sozusagen an die lokale Situation in Bolivien, interessiert die sowas? Kriegen die sowas mit?
Also ich würde sagen, dass das auf NGO-Ebene schon Auswirkungen haben wird. Also ich denke mal, es gibt dann NGOs, die auf lokaler oder nationaler Ebene zu bestimmten Themen arbeiten, das dann sehr wohl mitbekommen und im Zweifel diese Informationen sozusagen weitertragen an bestimmte Gruppen, die davon betroffen sind oder denen das dann ja auch sehr viel bringen kann, also sowas dann juristisch zu verfolgen.
Ich glaube auch, wie Julia gerade gesagt hat, letztendlich entsteht dadurch vielleicht auch eine ganz andere Herangehensweise, solche Risiken einfach mitzudenken und das Wissen nach einer Zeit auch die Menschen vor Ort und können sich auch darauf berufen. Also das heißt, man hat etwas in der Hand und ist nicht mehr so auf den Goodwill vielleicht einzelner Unternehmen angewiesen. Und ich glaube, das ist ein riesiger Fortschritt, der da gerade gemacht wird, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene für ein Verhältnis auf Augenhöhe.
Ja, eine zentrale Frage, und Julia hat ja auch schon ein paar Aspekte angesprochen, ist ja die Frage, wie wirksam ist das dann am Ende? Der aktuelle Entwurf der deutschen Bundesregierung will nur Unternehmen verpflichten, die eine gewisse Mitarbeitergröße haben. Es gibt jetzt sozusagen den Vorschlag, 3.000 Mitarbeitende ab dem 01.01.2023, dass nur diese Unternehmen verpflichtet werden, und ab 2024 wird das dann sozusagen auf 1.000 Mitarbeitende runtergebrochen. Julia, wie wirksam ist dann noch ein solches Gesetz, und kann man nicht irgendwie befürchten oder davon ausgehen, dass Unternehmen sich gegebenenfalls einfach in Subunternehmen aufsplitten, um genau diesen Verpflichtungen zu entgehen?
Also in der Tat wird es befürchtet, dass sowas passieren kann. Ich persönlich finde das ja auch immer ein bisschen befremdlich, dass sobald ein Gesetz kommt, dann immer sofort nach Schlupflöchern gesucht wird. Und um auch sowas zu vermeiden, gab es ja auch die Forderung der Initiative Lieferkettengesetz, dass eben nicht die Größe eines Unternehmens entscheidend sein sollte, sondern eben wie stark ein Unternehmen in Bereichen engagiert ist, die eben ein hohes Risiko für Menschenrechtsverletzungen oder für Umweltzerstörungen tragen. Das können dann zum Beispiel auch mal nur 25 Mitarbeitende sein. Ich wollte auch noch mal sagen, im Übrigen gibt es ja auch Unternehmen, die bisher schon sehr, sehr sorgfältig mit diesen Risiken umgehen. Das sind bei weitem ja auch nicht alle. Und es kann ja auch ein Wettbewerbsvorteil und Alleinstellungsmerkmal für Unternehmen sein, wenn sie sich eben auf die Fahnen schreiben können, wir produzieren fair und wir achten Menschenrechte und achten auf die Umwelt. Und auch, ja, es zahlt sich langfristig immer aus, wenn man fair produziert und fair mit den Menschen und der Umwelt umgeht. Und das Beispiel von Nora und Fabian hat ja auch schön gezeigt in Bolivien, die Menschen vor Ort, die möchten mitreden, sie möchten auch mitbestimmen. Und sie haben ja jetzt ja auch gerade in Bolivien aufgrund der Vergangenheit einfach schlechte Erfahrungen gemacht und haben eben einfach Angst, dass sie wieder zu den Verlierern zählen und ihnen dann vielleicht im Extremfall außer Umweltschäden nichts übrig bleibt. Und das gilt es eben einfach zu vermeiden von Anfang an und da eben auch sensitiv vorzugehen.
Sagt Julia Dinkel, bei der ich mich ganz herzlich bedanken möchte, genauso wie bei Nora Belkaus und Fabian Franke für die lebhaften Einblicke, die sie im Salar de Uyuni gesammelt haben. Und damit möchte ich diesen kleinen Cambio-Ausflug auch beenden, wie wir ihn begonnen haben. Im Salar de Uyuni. Wir bleiben hier noch ein bisschen plaudern oder genießen einfach den Blick in die weiße Salzlandschaft, der am Horizont einfach nicht aufhören will. Das Thema der nächsten Sendung steht zum aktuellen Stand noch nicht fest. Das wird dann wohl oder übel eine Überraschung. Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann ganz anders aus.
Das war Cambio. Eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info